haben den Abschnitt Ekev. Die Parascha ist mit vielen Themen gefüllt. Man muss sich irgendwie auf etwas konzentrieren und das werden wir jetzt auch machen. Es gibt hier am Anfang des 8. Kapitel die folgende Aussage: Kol ha-mitzwa, alle Gebote, Asher anochi mitzavrayom, die ich euch heute befehle. Das heißt, Moshe ist jetzt in einer seiner längsten und eloquentesten Reden der Karriere, gegen Ende seines Lebens, und so ein paar Wochen vor Ende seines Lebens. Und er hält diese Rede und er spricht, er blickt zurück auf 40 Jahre Führung und sagt, alles, was ich euch befohlen habe, all diese Mitzvot, tishmerun lasot, hält diese Mitzvot. Gott hat mich beauftragt, euch diese zu lehren. Das sind die Geboten Gottes. Hält diese Mitzvot. Leman tichyun, wenn ihr die Mitzvot hält, wird ihr leben. Urvitem, ihr werdet zahlreich werden. Uvatem, virishtem et haaretz, ihr werdet kommen und das Land erobern. Das sagt er der Kinder, ja, von jenen, die sich weigerten, in Israel hineinzuziehen. Die sind in der Wüste verstorben. Ihre Kinder stehen jetzt bei der Grenze des Landes. Sie haben schon angefangen, es gab schon den Krieg gegen den kananitischen Herrschern Sichon und Og. Also sie haben ein Stück, sie haben den heutigen Golan mit einem Stück Jordanien, so im nordwestlichen Jordanien beim Golan erobert. Und jetzt spricht Moshe sie an und sagt, Moshe, ihr macht diese Mitzvot, virishtem et haaretz asher nishbaashem lavotechem. Ihr werdet dieses Land erobern, in Eigentum nehmen, dass der Ewige euer Vorväter im Schwur versprochen hat. Und jetzt blickt auch zurück. Ich habe in meine Rede zurückgeblickt, jetzt sollt ihr zurückblicken. Erinnert euch an den ganzen Weg. 40 Jahren wandern wir in der Wüste. Denkt zurück an diese Wanderung. Wozu wart ihr 40 Jahre unterwegs? Stopp. Was sagt Moshe hier? Wozu waren wir 40 Jahre unterwegs? Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, wir waren 40 Jahre unterwegs, weil eure Väter nicht bereit waren, nach Israel hineinzuziehen. Ja, und sie haben sich versündigt mit den Kundschaftern und darum hatten wir keine Wahl, wir blieben 40 Jahre in der Wüste. Moshe sagt nicht das. Was sagt Moshe? Leman anotcha. Ja? Leanot zu. Hier heißt es, dich zu demütigen. Nicht zu demütigen. Ja, demütigen vielleicht wäre das Wort hier. Lenasotra, dich auf Probe zu stellen. Ladat, um zu wissen, et asher bilvavcha, was du richtig glaubst. Hat die Schmor mitzvotav? Imlo, wirst du die Gebote Gottes halten oder nicht? Komisch hier eigentlich. Ne? Moshe hätte ja sagen müssen, ihr wart in der Wüste wegen der Kundschafter und stattdessen sagt er, euch auf Probe zu stellen. Ich glaube, was wir hier haben, ist eine sehr klassische Auseinandersetzung, wie wir sie fortan im Leben haben. Es gibt viele Dinge im Leben. Wenn wir fragen, wieso diese geschehen sind, dann können wir schon die Kausalität darstellen. Aber die Kausalität ist nicht zwingend zufriedenstellend. Ich verstehe, das und das ist geschehen, weil X, Y, Z. Aber warum muss ich dabei sein? Warum bin ich betroffen? Ja, unsere Vorfahren, für diese Leute war das ihre Eltern, ja, ihre Väter, haben sich daran versündigt und sie durften nicht in das Heilige Land. Aber wozu sind wir 40 Jahre in der Wüste geblieben? Das war lang, 40 Jahre. Wir sind hier in dieser Wüste aufgewachsen. Wir wissen kaum, wie eine Blume aussieht. Wir wissen nicht, was die grüne Natur ist. Ja, wir wissen nicht, was es heißt, in permanente Wohnungen zu leben. Wir waren in Zelten 40 Jahre. Also das ist schon heftig, sagt Moshe. Es ist nicht nur eine Strafe für eure Väter, sondern auch euch auf Probe zu stellen. Ramban sagt anderswo. Im ersten Buch Moshe, im Buch Bereshit, erklärt Ramban dem Konzept von Nisayon auf Probe gestellt zu werden. Die große Frage, wenn Gott alles weiß, wieso muss er Menschen auf Probe stellen? Er weiß ja sowieso, was die Menschen tun werden. Was macht jetzt aus? Gibt es irgendwer mehr Informationen? mehr göttliche Informationen nachher als früher. Überhaupt gibt es die folgende philosophische Auseinandersetzung. Gott ist perfekt, vollkommen. Weil Gott vollkommen ist, kann es nicht sein, dass Gott morgen vollkommener ist als heute. Vollkommen ist vollkommen. Die Frage ist also, wenn Gott vollkommen ist und nicht vollkommener werden kann, weil er schon vollkommen ist, ja, wie gehen wir mit neuen Informationen in der Welt um? Für Aristoteles, der ja keine jüdische Philosoph war, für Aristoteles führt diese Frage zu einer absurden Antwort, nämlich, dass Gott nicht weiß, was in der Welt los ist. Denn es kann ja nicht sein, dass Gott morgen etwas weiß, das gestern noch nicht gewusst werden konnte, ja, weil es noch nicht geschehen ist, es ist noch nicht entschieden worden. Aber wenn Gott morgen etwas weiß, das gestern noch nicht existierte, dann heißt das, dass Gott unvollkommen war. Er ist jetzt vollkommener als früher. Das kann ja nicht sein. Deshalb glaubt Aristoteles, dass Gott gar nichts von der Welt weiß. Das hat den Aristoteles vielleicht zufriedengestellt, uns nicht. Wir haben im Judentum deutlich eine viel persönlichere, ein viel persönliches Verständnis von Gott als in jener, was soll ich sie nennen, deistische Philosophie, das Deismus. Ja? Gott existiert, aber mischt sich irgendwie nicht in der Welt hinein. Das verneinen wir. Die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten, von der Offenbarung am Berg Sinai und generell unser Verständnis des göttlichen Vorsehens ist, zeigt alles darauf hin, dass wir mit dem Deismus, mit so einer geringen Glaube an Gott, mit so einem geringen Glauben an Gott sehr unzufrieden sind. Und daher schließt Rambam, Maimonides darauf, dass es irgendwie keinen Widerspruch gibt, dass Gott weiß, was sein wird und dass wir trotzdem frei sind, selbst zu entscheiden, was wir tun werden. Wie kann das sein? Maimonides versucht, die Worte dafür zu finden. Ich glaube, wir heute haben es ein wenig leichter. Einstein hat uns ein bisschen dazu Material geliefert. Sie werden mal sagen, Gott ist nicht in der Zeit erfasst. Zeit bezieht sich auf Materie, ja, Energie und Masse. Wenn es nicht Energie und Masse gibt, Gott ist ja nicht körperlich, dann kann man gar nicht von Zeit reden. Und ihr könnt noch darüber nachdenken und vielleicht stoßen wir ein bisschen auf Verständnis. Aber die Frage von Ramban bleibt, nicht von Rambam, sondern von Ramban. Also nicht von Maimonides, sondern von Nachmanides. Wozu Gott dann Menschen auf Probe stellt, wenn er weiß, was sein wird. Okay, wir entscheiden, was sein wird. Trotzdem weiß aber Gott schon, was sein wird. Wozu tut Gott uns sonst darauf Probe stellen? Die Antwort von Nachmanides, die er eben in Bereshit, im Buch Bereshit erklärt, die passt hier sehr, sehr gut. Gott stellt uns auf Probe, damit wir lernen zu verstehen, was wir tun, wozu wir fähig sind. Und so heißt es hier, Vayyancha, ja, er hat sich gedemütigt, Vayyiveka, dich hungern lassen, Vayyachilcha et haman, hat dich ernährt mit dem Manna, Ashalo yadata, du hast das ja vorher nicht gekannt, Volo yaduna votechach, deine Vorfahren haben ja nie Manna gegessen. Wozu gab es das Ganze? Ja, Lema'an odiacha, dir wissen zu lassen, dir bekannt zu geben, genau wie Ramban das sagt, ja, die Vorbestellung ist, damit wir wissen. Und was sollen wir hier lernen zum Beispiel? Ki lo al alechem levado yechia ha'adam, von Brot alleine lebt der Mensch, ja, er kann Brot backen, jetzt kann er schon ganz alleine leben. Die Antwort ist nein. Von was lebt der Mensch? Nicht vom Brot, sondern ki al moza pi Hashem yechia ha'adam. Der Mensch lebt von dem, dass der metaphorische Mund Gottes spricht. Und darin wollen wir uns jetzt vertiefen. Fangen wir erst damit an, was heißt es, du hast es nicht gekannt und auch nicht deine Vorfahren. Sagt Ramban so, Kilo yadatem beman, shetuchlu lichyot bo yamim rabin. Auch an dem ersten Tag, wenn Manna gefallen ist. Und wer weiß, vielleicht war Manna etwas, das trotz seiner wunderlichen Art vielleicht Parallelen kannte. Vielleicht gibt es gewisse Stoffe, die man mit Manna vergleichen konnte und Man konnte sich vorstellen, das zu essen, aber trotzdem hat man ja nicht gewusst, dass man davon leben kann. Ja? Man kann von Marshmallows nicht leben. Mir wenigstens nicht sehr lange. Auch habt ihr keine Geschichten von euren Vorfahren gehabt, dass die je jahrelang Manna gegessen haben. Das wäre die erste Erklärung von Loyadata. Andere Erklärung, Oyomar, andere Möglichkeit ist, dass hier gesagt wird, Gott hat euch auf Probe gestellt, aber dann hat er euch zu essen gegeben, diesem Mann. Ihr habt ja nie davon gehört. Und obwohl es nichts zu essen gab, ihr wart in einer trockenen, dürren Wüste, habt ihr zu essen gehabt. Das war eine gewaltige Akt der Liebe, der göttlichen Liebe für das Volk. Asher avotecha makdushim, auch eure heilige Vorfahren, lo egiu elav, keiner von euren Vorfahren, ach, waren sie auch so gewaltig heilig? Abraham, Yitzhak, Jakob, keine von denen hat Manna bekommen. Ki afal pi shalchu acharav k'chol asher zivartam. Obwohl die genau das taten, was Gott sie beauftragte. Gott hat von Abraham, Yitzhak und Jakob gewaltig viel verlangt. Er sagte zu Abraham: Lech lecha, me'arzecha, umimolotecha, geh fort von deinem Land, von deinem Geburtsort, von deinem väterlichen Haus, geh einfach ins Unbekannte hinein. Trotzdem, loegia malatam, sheifarnesem betgan shamayim. Ist es nicht dazu gekommen, sind irgendwie Abraham, Yitzhak und Jakob waren gewaltige, gerechte Gottesdiener. Aber sie haben nicht diesen Verdienst gehabt, sie haben nicht diese gewaltige Gelegenheit gehabt, um vom Brot des Himmels ernährt zu werden. Und dazu zitiert Ramban jetzt eine Quelle. Wechen am Rubi Midrash Rabba, Bamidbar Sinai Rabba, im Midrash Rabba für Bamidbar heißt es, Bizchut Moshe aitem ochlim et haman. Die große Frage, die wir stellen müssen, nachdem dass wir die These von Nachmanides gesehen haben, dass hier ein Verweis auf unseren Vorfahren, Stammväter Abraham, Yitzhak, Jakob zu finden ist, dann muss man ja die Frage stellen: Gut, unsere Vorfahren in der Wüste haben ja Manna gegessen, die Stammväter davor haben nicht Manna gegessen. Aber wir wissen ja selbst, es ist intuitiv klar und auch von den Geschichten, dass die Generation, die in der Wüste verstorben ist, ich würde mal sagen, sogar die Generation, die in der Wüste geboren ist, erst recht die, die dort verstorben ist wegen der Sünde mit den Kundschaftern, dass diese ja vom Weiten her nicht so aufrichtig war wie Abraham, Yitzhak und Jakob. Also wieso kommt es, dass die Manna bekommen haben, wenn Abraham, Yitzhak und Jakob das nicht bekommen haben? Dazu antwortet der Midrasch, dass Moshe der große Gerechte ist, der nicht nur verdiente, selbst Manna zu essen, sondern es allen anderen zu geben. Ma shelo ra'u avot ha'kedushim, was die heiligen Vorväter, die heiligen Stammväter nicht gesehen haben. Und das wird bestätigt mit Veloyadun Avotecha. Also wer sind hier Avotecha, deine Vorväter? Damit meinen wir die Stammväter. Und, okay, gut. Moshe war ein großer Gerechter, aber trotzdem bleiben wir noch immer ein bisschen mit deiner Frage. Ja, Abraham, Yitzhak und Jakob waren große Gerechten. Moshe war vielleicht ja größer, nicht größer. Und wie viel Millimeter wird das messen? Ich meine, wie misst man ja die Größe von den Größten der jüdischen Geschichte? Aber alle anderen, die haben auch alle anderen einfachen Leuten haben auch Manna gegessen. Wegen Moshe haben trotzdem sie haben Manna gegessen. Wozu? Und da kommt Ramban und erklärt, dass das die Bedeutung der auf Probestellung ist. Upiresh. Und dann erklärt die Schrift, dass Gott das tat, lodiacha dir bekannt zu geben, Adam, Gott ist der, der den Menschen am Leben erhält, wie er das dekretiert. Im Ken, deshalb, Shmor Mitzvotav, halte, hüte seine Mitzvot und bleibe am Leben. Wir kehren hier zurück. Das heißt, es gibt hier eine sehr, sehr wichtige Lehre, dass der Mensch verstehen soll, dass er nicht vom Brot schlussendlich, sondern von Gott lebt. Gott ist der, der ihm das Brot gibt. Übrigens, kleine Unterbrechung, in New York City hat man mal im Sommer eine Werbung gesehen, in einem koscheren Pizza-Restaurant. Darauf stand, Kiloa la lechem levado yichi adam, der Mensch lebt nicht vom Brot. Und die Antwort des Restaurants war, und deshalb soll er Pizza essen. Ja, aber das war ja nicht die Lehre hier in der Wüste, sondern zu lernen, dass man eben von schlussendlich von Gott abhängig ist. Ich lese weiter in Ramban. Jetzt wollen wir diesen Vers besser verstehen. Jetzt wollen wir uns weiter in diese Sache vertiefen. Ki, wir wollen Folgendes erklären. Vayancha, vayar iveka, vayachilcha et haman. Er hat dich gedemütigt. Vayancha. Vayar iveka, vayar dich hungern lassen. Vayachilcha, dir zu essen gegeben. Wie hat man Hunger, wenn man isst? Gab es etwa wenig Mann? Das war das Problem, es gab zu wenig. Die Antwort von Ramban ist Inyanim Shonim. Das sind andere Themen, die nacheinander kommen. Yomar sagt, ki inaut heirat dich, ja, zuerst gedemütigt. Belechtech aber mit Bar, aber im Shana. Es war ja eine Demütigung. 40 Jahre musste man in der Wüste warten. Man denke an der Geschichte, wo unmittelbar nachdem das Moschee bekannt gegeben hat, dass unsere Vorfahren in der Wüste sich gewaltig versündigt hatten, als sie das Geschenk Gottes, des Heiligen Landes, verweigert hatten und sagte, naja, dann geht ihr nicht in das Heilige Land, sondern ihr bleibt 40 Jahre in der Wüste. Dann sagen sie, Chatanu, ja, wir haben gesündigt, wir werden jetzt hinaufgehen. Und die glauben dann, jetzt können sie hinaufgehen. Sie gehen und führen einen Kampf und verlieren den. Und damit zeigt die Geschichte und sagt eigentlich Gott dem Volk, dass nicht ihre kämpferische Kunsten sie ins Heilige Land hineinführen wird. Sie müssen zuerst verstehen, ki lo al lechem levado yechi adam, ki al kol motza pi Hashem yechi adam. Der Mensch lebt nicht von seinen eigenen Taten, nicht von seinem eigenen Brot, nicht von seinen eigenen Waffen, sondern zuerst braucht er den Segen Gottes. Und dann müssen wir so funktionieren, wie Gott das von uns in dieser Welt will. Gott hat diese Welt so erschaffen, dass wir tatsächlich arbeiten, wirksam sein müssen, damit wir Brot auf den Tisch stellen können. Aber anerkennen, dass das eigentlich von Gott ist. Also zuerst gibt es diese Demütigung, 40 Jahre in der Wüste. Sie verlieren den Kampf und sie verstehen, sie sind machtlos, bis Gott das Zeichen gibt, jetzt dürft ihr ins Land. Und woher weiß Ramban, dass dieses Ina, Vayancha, ja, dass dieses Verb sich auf der Wüstenwanderung bezieht? Die Antwort ist, wir haben hier einen Psalm, den 102. Psalm haben wir hier. Hier haben wir 102. Psalm, 24. Vers. Ina baderech kochi, ja, hat meine Kraft auf dem Wege, ja, inner geschwächt oder gedemütigt. Und da sehen wir, dass dieses Verb eingesetzt wird für die Erfahrung der Reise, der schweren, lästigen Reise. Gut, jetzt gehen wir zurück hier. Vayar iveka, wieso hast du Hunger gehabt? Du hast ja Manna gehabt. Die Antwort von Ramban ist Mitchila. Anfänglich hatten wir Hunger. Das steht ja auch hier, es gibt hier eine Parallelstelle. Es gibt zwei Parallelstellen, die ich zeigen möchte, aber erstens diese. Wir hatten Hunger. Ja, Vailonu, das ist im zweiten Buch Moschee, 16. Kapitel. Ja, dann kommt das Volk, wir sind hier im Abschnitt Beshalach, glaube ich. Vailonu koladat bnei Israel al Moschee. Die gesamte Gemeinde Israels beklagt sich bei Moschee, weil Aaron, bei Moschee und Aaron in der Wüste. Weil im Mualem der Israel, die Kinder Israels sagten denen, wir wünschen, wären wir nur vom Hand Gottes in Ägypten erschlagen worden. Dort hatten wir was zu essen. Echt? In Ägypten hattet ihr was zu essen? Ihr wart ihr Sklaven. Ihr habt Ägypten vor zwei Wochen verlassen. Wie war dort eine schreckliche Sklaverei? Die Antwort ist, es ist ein Delirium des Hungers. Sie haben, die leiden hier an, Schreck, an einem schrecklichen Hunger. Sie haben kein Proviant mehr. Alles, was sie mitgenommen haben, ist fertig. Sie hungern. Wenn der Mensch hungert, wird er hoffnungslos. Und dann erst, weil Yomer Hashem el Moshe, Gott spricht zu Moshe und sagt, Hineni mamtir lachem lechem in Hashemayim, ich bringe euch einen Regen für euch vom Brot vom Himmel. Das Volk wird hinausgehen, täglich einsammeln, was sie brauchen. Und das ist also, das ist diese Progression vom Hungern zum Bekommen des Essens vom Himmel. Erst nachher hat er dir Manna zu essen gegeben und davon konntest du lernen, dass der Mensch lebt, von was Gott spricht. Ihr hattet hungert, ihr fürchtetet umzukommen und Gott hat euch plötzlich aus dem Himmel Brot gegeben. Und davon lebt ihr. Woher kommt das Brot? Vom Himmel. Warum? Gott hat so gesagt. Wenn Gott spricht, lebt der Mensch. Wir kennen und so weiter. Hamachilcha man bamidbar asher lo yadun avotecha. Später im gleichen Kapitel, ich kann mal fortgehen, ja. Hier sehen wir die Lehre, wie sie umgesetzt ist, weil ich habe ja gesagt, Ramban sieht das hier als Lehre, der Mensch soll verstehen, dass er vom Wort Gottes lebt und nicht vom eigenen Brot. Was meinen wir damit? Hishamer lecha, hüte dich. Ben tishkache et Hashem Elokecha, dass du nicht vergisst den ewigen, deinen Gott Allmächtigen. Levil tishmor mitzvotav u'mishpatav u'chukotav v'sheyanochim tzavchei yom, dass du nicht aufhörst, seine Gebote, Verordnungen und seine Gesetze zu halten, die ich euch heute befehle. Was wird sein? Wie kommt man dazu, um aufzuhören? Es gibt auf Englisch ein Sprichwort, there are no atheists in foxholes. Wenn die Menschen in den Graben sind und man schießt, dann gibt es keine Atheisten, das sind alle fromm. Pentochal vesavata, aber wenn es gut geht, du wirst essen. Du wirst von Gott gesegnet, du wirst essen, du wirst gesättigt. Uvatim tovim tivne, du wirst schöne Häuser bauen, wer schafft da und dich dort niederlassen. Uvekarcha uvetzon chayir beyun, du wirst viele Autos haben, vieles Vieh haben, ich meine, ja, viele Produktionsmittel. Vechesef vezahavir belach, auch die Aktienmärkte werden gut sein, also Silber und Gold. Vechol eshele chayir be, alles wird gut sein, eine gute Wirtschaft. Gute Devisen, ein gutes Leben. Was wird dann sein? Du wirst statt gedemütigt, wirst du hochmutig werden. Du wirst vergessen den ewigen, deinen Gott Allmächtigen. Der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus deiner Versklavung herausgeführt hat. Der dich geführt hat. In diesem großen und schrecklichen, in dieser großen und schrecklichen Wüste. Nachash, Saraf, Ve'akrav, Ve'zimaon, Eshebenmaim. Was gibt es hier in dieser Wüste? Schlangen, giftige Schlangen, Skorpionen, Durst. Es gibt hier kein Wasser. Hamotzilecha Maim mitzuach halamish. Er bringt dir aus dem Fels Wasser. Hamachilcha Man bamidbar. Der gibt dir diesen Mann in der Wüste. Was ist dieser Mann? Nochmals die gleiche Ausdruck, wie die wir am Anfang des Shiurs gesehen haben. Asher lo yaduna votecha, die deine Vorfahren nicht kannten. Wozu? Leman anotcha, dich zu demütigen, und leman asotecha, dich auf Probe zu stellen. Wozu? Lehitivcha berchitecha, damit dir schlussendlich gut wird. Gott will uns segnen. Wir müssen verstehen, von was wir imstande sind zu tun. Wir werden auf Probe gestellt. Wenn es schlecht geht, ist es nicht zwingend eine Strafe, ist es nicht zwingend etwas so schrecklich, sondern eine Möglichkeit, sich zu beweisen. Und das ist, was dort dann geschrieben ist. Und hier sagt Ramban in seinem Kommentar, zurück auf den Vers, den wir kommentieren. Wacharechen und Acherechilchai, Taman hat er dir die Manna zu essen gegeben. Lo diacha, dir bekannt zu geben, Kerl Kolmo Zapir Shemichi Adam, dass der Mensch lebt von was Gott spricht, wir kennen uns auch am Achilcham, Ramban sagt, die zwei Stellen, die wir gesehen haben, die sind Parallelstellen, die sind wie Klammer, die einen Text einschließen, um den Punkt zu betonen. Ramban sagt es zwar nicht ausdrücklich, aber jeder, der den Ramban ein bisschen länger liest, wird das schon entdeckt haben. Und wir haben heutzutage moderne Wörter, die uns erlauben, um das schön zu umschreiben. Wir nennen das ein Chiasmus. Ein Chiasmus ist so ein bisschen eine textuelle Struktur. A, B, C, C, B, A. Das heißt, wir haben Ringe, wir haben Klammer und wir kommen langsam an zu einem Punkt, der ganz mitten ist. Wir haben hier Klammer. Ja, es ist wichtig zu verstehen, dass die Texte in der Tora häufig diese Art textuelle Klammer, poetische Klammer, ja, in sich schließt, um etwas zu betonen. Die, all diese moderne Techniken, die wir heute haben, wir haben fettgedruckte Buchstaben, wir haben große Buchstaben, wir können eine Linie unter einem Text stellen, wir können eine andere Schriftart nutzen, all diese Dinge, die wir heute sehr locker mit Microsoft Word und Konkurrenz machen, gab es damals noch nicht. Aber dafür gibt es diese wunderschöne Methode, um die poetische Struktur zu manipulieren, damit wir hören, man muss auch verstehen, zwar gibt es reichlich Beweise, dass der Analphabetismus unter Israeliten niedriger war, wesentlich niedriger war als unter anderen Völkern. Wir wissen auch, nicht nur im Mittelalter, das geht zurück in bis in der Archäologie von vor 3000 Jahren, finden wir Texte, die darauf hinweisen, dass auch einfache Menschen lesen und schreiben konnten. Ich sage nicht alle, aber viel mehr, als wir von anderen Kulturen kennen. Trotzdem muss man sagen, dass die Menschen seit eh und je auch Torah gehört haben. Das Hören spielt eine große Rolle. Und hier hört man, was man kann hören, was zwar nicht grafisch dargestellt ist, aber es ist, man kann hören, wie es betont wird. Mit diesen Klammern am Anfang und am Ende, die zeigen, wir waren in der Wüste und wir haben Mann bekommen, damit wir wurden gedemütigt, auf Probe gestellt, damit schlussendlich wir gedeihen. Ja, es ist eigentlich eine Rezeptur für den künftigen Erfolg. Und so heißt Leman Anotra, ja, dieses Leman Anotra, das wir hier haben, Leman Anotra bezieht sich auf das, was wir am Anfang, wir haben Hamoli Chachaba mit Barak Gadol, das ist dieses, das hat er ja früher erklärt, er hat diese Stelle aus Tehillim zitiert, die ich gezeigt habe, dass das Verb Leanot, zu demütigen, das bezieht sich auf dem Leid der Reise. Und das ist ja genau, was hier steht. Das ist Ramban beweist damit seinen Punkt. Hier heißt der Mann Anotra, ja, das bezieht sich auf diesen Vers, dass Gott dich durch diese große, schreckliche Wüste mit Schlangen und giftigen Schlangen und Skorpionen und Durst geführt hat. Gut. Jetzt ist die Frage, Ramban war so nett für uns. Ramban hat uns gezeigt, dass wir hier eine Struktur haben, ja? Hier ganz am Anfang. Vayancha vayariveka. Gott hat dich geführt, Entschuldigung. Et kol haderech asher olichacha asher melokecha zeh arbeim shana. 40 Jahre hat Gott dich geführt, Bamidbar in der Wüste. Vayancha vayariveka. So. Eine Klammer öffnet sich, dann gibt es viele Details, eine ganze Auseinandersetzung, was Gott uns dann gibt. Und dann heißt es, achte, dass du nicht Gott vergehst. Ja, wenn es dir so gut geht. Und wer ist Gott? Und wir schließen eine Klammer. Hamuli Chachaba mit Barak Gadol, der hat dich geführt in dieser großen Wüste. Vaya Leman Anotra. Aha. Wir haben gesehen, dass das gleiche Wort vorkommt. Auch Leman Nasotecha. Um dich auf Probe zu stellen, hatten wir auch hier gesehen, auf Probe stellen. Nasotra, Anotra, Nasotra. Wir sehen hier diese Wiederholung. Man nennt das übrigens Leitwörter, auch auf Englisch und Französisch und Chinesisch. Leitwörter, das kommt aus dem Deutschen. Und dass wir das gesehen haben, verstehen wir, es gibt eine Verbindung. Kommt Ramban mit einer tollen textuellen Frage. Hier im zweiten Buch Moschee, Vayomer Hashem el Moshe, und der Ewige sprach zu Moshe und sagte, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Schaue, ich lasse euch Brot aus dem Himmel regnen. Ve'yatzah am, das Volk wird hinausgehen, ve'laktut vayom v'yomot, täglich werden sie ihren Anteil einsammeln, leman anasenu, damit ich es auf Probe stelle, hayelech betorot himla, ob es meine Lehre umsetzen wird oder nicht. Und hier ist die große textuelle Frage. Nachdem, dass wir gesehen haben, dass Le'anot und Le'nasot Leitwörter in unsere wöchentliche Parasha sind, ist die Frage, ob in dieser Parallelstelle im 16. Kapitel von Shmot, ob das Anasenu auch von Nisayon, von Le'nasot, auf Probe stellen, ob das auch damit das Gleiche gemeint ist. Ist die Aufprobestellung hier die gleiche Aufprobestellung wie hier? Das ist die große Frage, Lena Sotra. Ja? Die Antwort kann ja oder nein sein. Man muss dafür den Text analysieren. Und Ramban tut genau das für uns, sagt er. Aval aber, Mashamar befarshat Aman, was in Shmot 16. Kapitel steht. Leman anasenu ayelech betorati. Diese Aufprobestellung dort ist eine andere Aufprobestellung. Ja? Was ist die Aufprobestellung dort? She'eten lahem tzorcheihem. Ich werde ihnen geben, was sie brauchen. Ja? U'she'elatam avilahem. Alles, was sie gefragt haben, bekommen sie. Sie wollten zu essen haben. Sie werden Brot und Fleisch haben. Ich werde sehen. Imishmo'u elai birvot ha'tova. Es gibt zwei Arten und Weisen, wie der Mensch auf Probe gestellt werden kann. Grundsätzlich. Durch schwierige Erfahrungen, schwere Erfahrungen, oder durch Segen. Es gibt Menschen, wenn es schwer ist, dann schaffen sie das. Aber sobald sie es gut haben, werden sie frech und halten alles für sich. Es gibt Menschen, wenn es leicht ist, dann sind sie gerne großzügig. Aber sobald es ein bisschen schwer wird, dann werden die, ja, ziehen alle Bremsen und halten alles für sich. Es gibt Menschen, die sind fromm, wenn es leicht ist. Es gibt Menschen, die sind fromm, wenn es schwer ist. Letzteres kommt häufiger vor. Aber das Ziel ist zu verstehen, dass der Segen von Gott ist. Und dann, dass wenn es schwer ist, wir auf Probe gestellt werden, wir uns beweisen können. Das heißt, eigentlich sollten wir beide Proben versuchen zu bestehen. Und mögen wir erfolgreich sein. Und sagt Ramban, die Aufprobestellung im Buch Devarim, 8. Kapitel, diese Woche, und die Aufprobestellung in Parashat Beshalach, ist eine andere Aufprobestellung. Diese Woche geht es darum, wir erinnern uns an das Leid der Wüste und sagen, damals wurden wir mit wenig auf Probe gestellt. Aber wenn wir in der Wüste waren, war plötzlich Brot zu bekommen, viel zu haben. Das heißt, damals wurden wir auf Probe gestellt, zuerst, wenn wir viel haben. Jetzt werden wir wieder auf Probe gestellt, wenn wir noch mehr haben werden, weil wir ins Heilige Land hineinziehen. Aber im Rückblick, es ist auch sehr interessant, weil es die gleichen Ereignisse sind. Aber die gleichen Ereignisse kann man ja anders empfinden, wenn man voraus und wenn man rückwärts schaut. Wer gerade anfing, das, ich kann mir ja vorstellen, die Menschen haben Hunger, sie haben geklagt, sie wollten Brot, sie wollten so möglich nicht nur Brot, sondern auch Fleisch, sie wollen nachher ein eigenes, angenehmes Bestehen. Und plötzlich heißt es, Gott bringt euch Brot aus dem Himmel. Und sie sagen, ach, wir wollen Brot und Moshe gibt uns Versprechen. Und am nächsten Morgen gehen sie hinaus und lo and behold, es gibt Brot am Boden, es gibt zu essen. Die Freude der Menschen muss gewaltig gewesen sein. Und wenn sie dann abends, nachmittags gesehen haben, dass es gewaltig viel Vögel zum Greifen gibt, die sie einfach braten konnten, ja, die Freude muss gewaltig gewesen sein. Sie müssen, ich meine, eine ungesunde Freude auch zum Teil. Plötzlich haben sie ja, das wird auch beschrieben, haben viele Menschen angefangen, alles nur zu essen, dass sie greifen konnten. Das war eine Vorbestellung. Damals haben sie gefühlt, sie hatten viel. Wenn man das aber 40 Jahre lang hat, irgendwann versteht man, man will ja ein bisschen mehr im Leben. Und im Rückblick oder irgendwann wird es wenig. Das heißt, Anfänglich war das eine auf Probestellung durch Vielfalt. Dann wird die gleiche Sache eine auf Probestellung durch Entbehrung. Und jetzt stehen sie vor der großen auf Probestellung, weil sie jetzt ein Land bekommen. Das gute Land, in dem sie sich aufbauen werden. Und hier wird es gut sein. Und jetzt müssen sie sich erinnern, wenn sie es gut hatten und wenn sie es schlecht hatten, dass sie Gott loyal bleiben sollten, hätten müssen, dass sie es jetzt diesmal richtig machen. Ja, und trotzdem sagt Ramban, er hat ja zweierlei Erklärungen gegeben, sagt er, das nennt er die einfache Leseweise, weil er schon mit von Nachon sagt, trotzdem, was wir erwähnt haben, dass die Menschen, ja, einerseits wurden auf Probe gestellt, aber andererseits diese andere Erklärung, dass man etwas war, das keine vor sie je erhalten hatte, dass das auch wahr ist, auch zu betonen. Was Ramban hier sagt, ist, Ramban ist sehr häufig sehr interessiert in einer erfahrungsgemäß und schriftgemäß korrekte Interpretation, die sich leicht verstehen lässt. Aber trotzdem sagt er, das heißt nicht, dass es keine tieferen Gedanken gibt. Sie können ja gleichzeitig, das alles kann ja korrekt sein. Und deshalb gibt uns hier Ramban ein Reichtum an Erklärungen, Nuancen, damit wir die Tiefe der Sache erfahren können. So, ich danke hier für die Aufmerksamkeit und ich wünsche, vor dass ich die Fragen anfange entgegenzunehmen, dass wir die, also natürlich wünsche ich allen immer ein leichtes, segenreiches Leben. Und trotzdem ist jedes Leben auch mit Herausforderungen gefüllt. Wenn wir vor einer Herausforderung stehen, dass wir uns bewusst sind, statt diese als Strafe oder als Grund zum Meckern zu sehen, dass sie eine Gelegenheit ist, um sich zu beweisen, wie wir gerade dann unsere Größe zeigen können. Und möge Gott uns trotzdem und danach und hier zu jeder Zeit mit viel Segen versehen. So, Yashar Koach für die Aufmerksamkeit.